Ich lese den Bibeltext nach der Neues Leben Übersetzung und ich habe den ein bisschen in Großdruck, weil der Steffen sehr fürsorglich ist und hat gedacht, dann kann ich ein bisschen besser lesen. Nehemia 3, die Verse 33 bis Kapitel 4, Vers 8. Feinde wollen den Wiederaufbau verhindern. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, »Was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind?« Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, »Was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt.« Da betete ich, »Höre uns, unser Gott! Wie verachtet wir sind! Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass sie Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt.« Schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschduditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Wut, vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Und das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Die Juden, die in ihrer Nähe lebten, kamen immer wieder von ihren Wohnorten zu uns und forderten uns auf, kommt zu uns zurück. Daraufhin stellte ich an den offenen Stellen, hinter den niedrigsten Abschnitten der Mauer, bewaffnete Wachen auf. Ich teilte die Leute nach Sippen ein und befahl ihnen, sich mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen zu bewaffnen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause.
Guten Morgen, mein Name ist Steffen, für die, die mich nicht kennen, ich bin Pastor hier bei Mittendrin. Wir steigen ein weiter in die Predigtserie Sehnsucht nach Zuhause. Wir beschäftigen uns seit Anfang des Jahres mit dem Buch aus dem Alten Testament, das nach seinem Hauptakteur und dem Autor benannt ist, nach dem Buch Nehemia. Und der Predigtext von letzter Woche oder von letztem Gottesdienst, der las sich so ein bisschen wie ein Auszug aus Jerusalems Telefonbuch, viele Namen und scheinbar wenig Handlung. Heute, das liest sich eher so ein bisschen was wie aus der aktuellen Tageszeitung. Bauprojekte, wie auch immer, scheinen für Widerstand oder nach Widerstand zu schreien. Also nennt in Potsdam Bad am Brauhausberg und die Opposition wird sich melden. Nennt den Neubau der Weißen Flotte und die Kritiker sind auf dem Plan. Nennt das Stichwort Umgehungsstraße in Potsdam und sofort werden die Gegner auf dem Schirm sein. Das hängt natürlich zum einen mit manchen umstrittenen Bauprojekten zusammen, hängt aber auch damit zusammen, dass immer da, wo Fortschritt, immer da, wo Entwicklung und sichtbares Weiterkommen für andere spürbar ist, dass dort auch Widerstand entsteht. Und es ist sehr interessant, wenn es um Kritik, wenn es um Widerstand, wenn es um Opposition geht, dann kommen Gruppen zusammen, die sich teilweise im normalen Leben Spinnefeind sind. Opposition verbindet. Das gemeinsame Feindbild bringt teilweise die ärgsten Gegner zusammen. Und alles das finden wir in diesem Textabschnitt heute, wo der Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem 445 vor Christus unter der Leitung von Nehemia enorme Fortschritte macht. Nehemia hat als Mundschenk in Susa, der Hauptstadt des Persischen Reiches, beim König gearbeitet. Und dann hat es ihm sein Herz zerbrochen, als er die Info bekommen hat, wie es in Jerusalem aussieht. Die Schutzmauer war eingefallen, sämtliche Einflüsse von außen konnten in die Stadt und haben das geistliche Leben total zum Erliegen gebracht. Es gab keine Kirche mehr, es gab keinen Ort der Hoffnung mehr und es konnten so auch keine positiven Einflüsse aus der Stadt rauskommen. Und nach 3 bis 4 Monaten Trauern, Planen, Beten, Fasten, macht er sich auf, reist von Susa nach Jerusalem unter dem Schutz des Königs, mit dem Einverständnis, mit der Unterstützung des Königs, verschafft sich einen Überblick und schafft es, die paar Jerusalemer, die aus der Gefangenschaft schon wieder zurückgekommen waren, für dieses Bauprojekt, für dieses Projekt Gottes zu motivieren. Und er schafft es, indem er ihnen von Gottes Treue erzählt, von Gottes Wesen, von Gottes Größe und von seinen ganz persönlichen Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Und letztes Mal konnten wir sehen, wie einer nach dem anderen dann sagt, ja, wir sind dabei, wir machen mit, wir wollen uns beteiligen, ganz unterschiedlich, je nach Familiensituation, je nachdem, wo sie gelebt haben, je nach Lebensphase. Und jetzt tauchen heute 2 Namen wieder auf, die schon 2-mal aufgetaucht sind, Sanballat und Tobia. Beide haben ganz ausgeprägt die Gabe der Entmutigung. Sie wollen keine Kirche, sie wollen keinen Gott und sie wollen auch keine Veränderung durch Gott oder durch Gottes Kirche in der Stadt. Und als sie sehen, dass die Jerusalemer es ernst meinen mit dem Aufbau, da schließen sie sich zusammen und schießen gegen Gottes Leute, gegen Gottes Plan und gegen Gottes Wort. Ein Pastor hat mal gesagt, immer, wenn irgendwo Gottes Leute an Gottes Projekt mitarbeiten, dann wird es nicht ohne Widerstand abgehen. Und das fängt mit ein paar ganz harmlosen Fragen an. Die Fragen hier in Jerusalem, die können wir in Vers 34 nachlesen. Was machen die elenden Juden denn da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Das heißt, es vollbringen und als Dank dann Opfer bringen? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Die Fragen, die wir gehört haben, als wir gesagt haben, wir wollen eine neue Kirche in Potsdam aufbauen, waren ganz ähnlich. Ist es wirklich nötig? Es gibt doch schon Kirche in Potsdam. Als wir dann hierher kamen, haben manche gesagt, was wollt ihr als Freikirchler hier? Es gibt doch schon Kirche. Müssen wir uns denn gegenseitig Konkurrenz machen? Meint ihr, ihr könnt es besser als wir? Ist das unbedingt nötig? Wir machen schon so lange treu die Arbeit und jetzt kommt ihr, wollt wohl was Besseres sein? Fragen, ganz ähnliche Fragen wie hier in Jerusalem. Ein Projekt zu starten mit dem Ziel, einen Ort der Hoffnung, der Liebe, der Heilung, der Begegnung zu schaffen, ein neues Zuhause zu schaffen und aufzubauen, dessen Grundlage darin besteht, den lebendigen Gott dort kennenlernen zu können, ihm dort begegnen zu können, der kann und der wird immer Kritik und Widerstand auslösen. Ob das hier diese Schutzmauer von Jerusalem war oder eine Kirche, die bewusst sagt, wir glauben dem Evangelium der Gnade von Jesus Christus. Wir glauben den Aussagen der Bibel und wollen uns danach richten. Wir sind hier in Potsdam, um der Stadt und den Menschen hier zu dienen und ihnen die Liebe Gottes vorzuleben und weiterzusagen. Das wird kontroverse Diskussionen auslösen, weil die Dinge, die sich als normal bei uns und in unserer Gesellschaft eingebürgert haben, wenn wir die anfangen, auf den Prüfstand der Bibel zu stellen, kann es sein, dass wir zu anderen Schlüssen kommen, als es normal ist. Und dann ist es völlig automatisch die logische Konsequenz, dass wir eventuell Leuten auf den Schlips treten. Entweder bekommen wir, wenn wir in der Bibel lesen, Probleme mit Gott und wenn wir uns nicht nach seinem Wort richten, oder wir bekommen Probleme mit Menschen, wenn wir uns nach Gottes Wort richten, weil das normale Denken eben im Moment nicht so sehr die Bibel im Fokus hat und das, was Gott von uns möchte. Und ich dachte, ja, solange wir machen, was andere von uns wollen, dann haben wir ganz schön viele Freunde und Bekannte. Aber das kann sich ändern, wenn wir anfangen, uns wirklich ernsthaft nach Gottes Wort, nach seinem Willen, nach seinen Maßstäben, nach seinen Werten richten zu wollen. Und an dieser Stelle fällt eine Glaubensentscheidung, ob du Gott vertraust, ob du Gott für wahr hältst, ob du denkst, dass es Gott gibt oder nicht. An dieser Stelle fällt eine Glaubensentscheidung. Entweder ich glaube, dass es einen Gott gibt, vertraue ihm, und das hat logische Konsequenzen, oder ich glaube, es gibt keinen Gott, ich vertraue meinen eigenen Fähigkeiten, meinen Finanzen, meinen Überzeugungen, meinen logischen Entscheidungen und richte mich danach auch mit allen Konsequenzen. Dann ist das der Gott, der die Richtung vorgibt. Beides ist Glaube, beides ist Vertrauen und beides hat, wenn wir ganz ehrlich sind, Anspruch auf Exklusivität. Also, egal welchen Entscheidungen wir folgen, wer etwas tut und etwas verändern will, wird auf Widerstand stoßen. Und ich dachte, wenn das im Zusammenhang mit Glaube oder mit unserer Kirche passiert, ist das vielleicht gar kein schlechtes Zeichen, dann merken wenigstens Leute was von unseren Überzeugungen. Es gibt unterschiedliche Arten, wodurch Kritik ausgelöst wird. Neid kann eine Sache sein, wenn wir oder andere uns den Erfolg nicht gönnen. Eifersucht auf Beförderung oder Einfluss. Kritik kommt immer dann, wenn wir mehr Einfluss haben. Mehr Einfluss sorgt für mehr Kritik. Veränderung ist auch immer gern genommen, um mit Kritik zu starten. Aber niemals kommen wir mit immer den gleichen Wegen zu unterschiedlichen Ergebnissen, die wir uns vielleicht wünschen. Da muss Veränderung her und Veränderung produziert immer auch Widerstand und Kritik. Stolz kann es sein, mit dem, was ihr macht, lasst ihr uns oder lässt du mich schlecht aussehen oder armselig oder klein. Das ist ein ganz, ganz beliebtes Argument für neue Kirchengründungen. Ihr lasst uns mit dem, was ihr tut, irgendwie schlecht aussehen. Das ist nicht die Absicht. Das ist dann meistens auch ein bisschen anders verpackt noch. Und alles das kommt hier zusammen in dieser Situation in Jerusalem. Nehemia wäre jeden Tag auf der Titelseite der Jerusalemer Neuen Nachrichten gewesen oder so. Konflikt entsteht immer spätestens dann, wenn Menschen mit unterschiedlichen Grundannahmen aufeinanderprallen. Die einen, die sagen, es gibt einen Gott, ich möchte mich nach ihm richten, ich möchte ihm gehorchen mit allen praktischen Folgen. Und andere, die sagen, nein, sehe ich anders, es gibt keinen Gott, also brauche ich ihm auch nicht zu gehorchen. Und das hat für mich ganz praktische Folgen. Sanballat und Tobia, die beiden Typen hier, haben ein gemeinsames Ziel. Sie sind gegen Gott, sie sind gegen seine Leute und sie sind gegen seine Pläne. Völlig unterschiedliche Typen, die sich darin einig sind. Opposition verbindet. Sanballat ist nicht irgendwer, er ist Minister zu dieser Zeit, also ein sehr einflussreicher Politiker. Ein Politiker, den es auch nicht stören würde, wenn Jerusalem auch in den nächsten 140 Jahren noch weiterhin da vor sich hin vegetieren würde mit einer eingestürzten Mauer und einem total ausgelöschten geistlichen und kirchlichen Leben. Hauptsache keine Kirche, Hauptsache keine Anbetung Gottes, Hauptsache keine Gottesdienste in der Stadt. Tobia ist ein ganz anderer Typ. Das ist eher so der Wichtigtuer. Der will eigentlich nur anderen imponieren. Später in dem Buch Nehemia wird klar, er war Jude. Das heißt, er gehörte eigentlich zu denen, die den Wiederaufbau machen wollten. Er ging zur Kirche, er ging in den Tempel, wenn es gut für ihn war. Und er schlug sich auf die Feinde der Gegner, wenn das von Vorteil für ihn war. So ein Fähnchen im Wind. Ihm ging es um Macht, um Einfluss, aber nicht um Wahrheit. Und die Fragen, die sie hier stellen, sind keine Fragen, mit der sie ernsthaft nach Antwort suchen. Es sind Fragen, die man stellt, einfach nur um zu diskutieren. Und Tobia sagt dann noch, was sie bauen, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Das ist totaler Schwachsinn. Die Mauer war an einigen Stellen bis zu 2 Meter breit. Sei doch einfach still. Ein Fuchs springt da drauf und es fällt zusammen. Das ist totaler Mist. Motivierte und auf Gott vertrauende Menschen in Jerusalem fangen an, an diesem Projekt Gottes mitzumachen, sich die Hände schmutzig zu machen, suchen aus den Trümmern Steine, um damit zu arbeiten, und die stehen da und machen sich lustig und organisieren nach und nach handfesten Widerstand gegen dieses Projekt. Vielleicht kennt ihr solche Fragen von Skeptikern. Menschen, die ernsthaft auf der Suche sind, stellen andere Fragen. Da steckt ein anderer Ton dahinter. Also immer, wenn wir ein Ziel verfolgen, dann werden wir auch Kritikern und Entmutigern begegnen. Ob das im Sport ist, im Beruf, in der Politik, in Potsdam und auch im persönlichen Glauben. Die Frage, was? Du gehst zu einer Kirche? Du beschäftigst dich mit Gott? Da muss es ja schlimm um dich stehen. Die kann unheimlich viel auslösen bei jemandem, der gerade angefangen hat, sich mit Gott auseinanderzusetzen, auf ihn zu vertrauen, ihn besser kennenlernen zu wollen. Was? Ihr nehmt das mit der Bibel ernst? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Heute? So weltfremd? Finanzen, Familie, Sex, Umgang an der Arbeit. Da sucht ihr nach Antworten in der Bibel? Wie kann das denn sein? Was? Bei der Steuererklärung ehrlich sein? Die wollen doch beschissen werden. Damit setzt ihr euch auseinander? Was, so extrem seid ihr bei Mittendrin? Ich dachte, ihr wärt irgendwie cooler. Ja. Mittendrin will eine Kirche sein, die ernsthaft auf der Suche nach dem Willen Gottes ist, um den im Alltag zu leben, und das Ganze kombinieren mit einer offenen und modernen Art, Kirche zu leben. Und zack, gibt es die, die unsere theologische Ausrichtung gut finden, aber mit der offenen Art, wo wir uns treffen, wie wir uns treffen, dass ich keine Krawatte anhabe, die damit nichts anfangen können. Und dann gibt es die, die das ganz toll finden, aber unser Reden über Gott nicht toll finden. Und zack, ist das Feindbild geklärt. Und die, die eigentlich nicht miteinander können, kommen zusammen. Opposition verbindet. Was ist Nehemias Reaktion in diesem Moment? Finde ich sehr spannend. Er betet. Und zwar betet er nicht wie so ein kleiner frommer Junge, der schon immer in die Gemeinde geht, sondern er betet wie ein Mann. Nehemia betet in dem Wissen, dass sie einfach nur im Gehorsam tun, was Gott von ihnen möchte. Nichts Verbotenes. Sie haben die Erlaubnis vom König. Sie provozieren nicht mit Absicht. Und er sagt, höre uns, unser Gott, wie verachtet wir sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen und lass sie Plünderung erleiden in einem Land, in dem sie gefangen sind. Sieh nicht über ihre Schuld hinweg und tilge ihre Sünden nicht aus vor dir, denn sie haben dich vor allen Bauleuten beleidigt. Wie kann ein frommer Mann wie Nehemia solche Worte benutzen? Wieso muss der hier solche Geschütze auffahren im Gebet? Wie, er sagt ja quasi hier, Gott, pack sie dir! Wie verträgt sich das mit den Aussagen von Jesus, der sagt, betet für die, die euch verfolgen, segnet die, die euch verfluchen, liebt eure Feinde? Sollen wir so beten? Bin ich lang hängen geblieben. Ich glaube, dass Nehemia erkennt in diesem Moment, dass die Kritik, die die beiden äußern, die Wut, die sie haben, sich nicht in erster Linie an die Menschen richten, sondern direkt an Gott. Und er betet hier nicht, Gott, schick sie zur Hölle und lass sie ewig verloren sein, sondern greif jetzt ein, denn das, was jetzt gerade hier abgeht, ist ein so großes Unrecht, dass es kaum auszuhalten ist. So eine Situationsgerechtigkeit. Und wenn Jesus später sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dann bedeutet das noch lange nicht, dass wir alles, was falsch ist, für richtig heißen sollen. Ich habe mal versucht, ein Beispiel zu konstruieren. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch an den Amoklauf in Oslo vor ungefähr anderthalb Jahren, als dieser durchgeknallte Typ Anders Breivik erst in der Innenstadt von Oslo eine Bombe gezündet hat, um dann zu diesem Camp zu fahren und dort wild um sich zu schießen. Ich glaube, 77 Tote oder sowas gab es. Stellt euch vor, ihr habt diesen Mann bei euch zu Hause am Esszimmertisch sitzen. Und ihr habt vorher gehört, Jesus möchte, dass wir Menschen lieben. Und ihr versorgt ihn mit Essen. Vielleicht erzählt ihr ihm von Jesus. Vielleicht betet ihr sogar für ihn oder mit ihm. Und ihr versucht, das zu tun, ihn zu lieben. Und dann steht er auf und verabschiedet sich und erzählt euch, was er jetzt gleich vorhat. Wäre es da nicht ein tiefes Gebet des Glaubens zu sagen, Herr, vernichte ihn, jetzt. Was der vorhat, ist totaler Mist. Und wäre es vielleicht nicht sogar ein tiefer Akt der Liebe Jesu, ihm so eine reinzuhauen, dass er nicht das tun kann, was er vorhat. Es wäre eine falsche Aktion, die aber viel Schlimmeres verhindern würde. Leid für eine ganze Stadt, für Familien, für ein ganzes Land. Kann das sein? Ich glaube, dass es diese Kategorie Gebet ist. Nehemia betet für diese Menschen, weil sie ein unglaublich großes Unrecht vorhaben. Und Sanballat und Tobia vergreifen sich nicht irgendwie an Kindern oder an Menschen, sondern ihre Aggression richtet sich direkt gegen Gott, der alles Leben geschaffen hat, alle Menschen geschaffen hat. Also noch eine Etage tiefer. Und er legt nicht selbst Hand an und versucht irgendwie da etwas zu tun, was ich jetzt beschrieben habe, so diese natürliche Reaktion, sondern er legt die Situation in Gottes Hand, in der ganzen Dramatik, in dieser ganzen Ungerechtigkeit. Und er lässt sich nicht auf eine Diskussion ein, sondern er schiebt seine eigenen, seine menschlichen Gedanken, seiner natürlichen Reaktion einen Riegel vor, indem er sie an Gott durchreicht und betet. Die Chance, dass die paar Männchen in Jerusalem diese Mauer aufgebaut haben oder dass sie damit erfolgreich waren, die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, alle Erfahrungen und alle Statistiken, dass es in unseren neuen Bundesländern gelingt, eine Kirche zu starten, die eine Stadt durch das Evangelium in allen Bereichen verändert, durch das Evangelium der Gnade, von dem, was Jesus getan hat, spirituell, sozial und kulturell wirklich prägt und verändert, spricht gegen eine Kirchengründung. Da sagen original Potsdamer, was wollt ihr Wessis uns erzählen? Alle Systeme sind bisher zusammengebrochen. Da sagen Kirchen, was wollt ihr Freikirchler hier? Es gibt uns doch. Da sagen Atheisten oder areligiöse Menschen, wir brauchen keine Kirche, wir brauchen keinen Gott. Die einen sagen, wir wollen keine Missionsobjekte sein, und die anderen sagen, wir können mit diesen biblischen und ethischen Ansprüchen überhaupt nichts anfangen. Das alles ist auf den ersten Blick sehr verständlich, aber es greift etwas zu kurz. Wisst ihr, es geht um viel mehr als um das eigentliche Projekt. Weder um Jerusalem und diesen Aufbau dort, diese Schutzmauer, noch um eine neue Kirche hier in Potsdam. Es geht darum, dass der lebendige Gott der Bibel in Momenten der Zerstörung, der persönlichen Zerstörung oder wie auch immer du gerade Zerstörung erlebst, in diesen Momenten deine Aufmerksamkeit erreichen möchte, deine Aufmerksamkeit auf sich lenken will, um dir zu sagen, fürchte dich nicht, vertraue mir. Es geht darum, Orte der Hoffnung zu schaffen, an denen wir Gott begegnen können, um ihn kennen und lieben zu lernen, weil wir davon hören und es erleben und es erfahren, dass er uns zuerst geliebt hat. Es hätte für Nehemia unglaublich viele Momente gegeben, wo er hätte aufgeben können. Es gibt in einer Kirchengründung unglaublich viele Momente, wo man am liebsten hinschmeißen würde. Und es gibt auch im persönlichen Glauben diese Zweifel, diese Ängste, diese Unsicherheit, diese Fragen, warum also weitermachen? Oder gar, wenn ich das höre, warum überhaupt anfangen, Gott zu vertrauen? Weil es in keinem Bereich in unserem Leben Wachstum ohne Frust, ohne Kritik, ohne Widerstand und ohne Schmerzen gibt. In keinem Bereich, wo Wachstum stattfindet, wo Fortschritt stattfindet. Das zu erwarten, dass es einfach so geht, das ist eine Lüge. Ein Kind bekommt keine Zähne ohne Schmerzen. Ein Teenager wächst nicht ohne Wachstumsschmerzen. Es gibt keine Ehe ohne Konflikte. Es gibt keine Kindererziehung ohne Probleme. Es gibt keinen Fortschritt oder Wachstum ohne Schmerzen, ohne Konflikte und Kritik. Wenn ich ein Haus baue, wenn ich ein Auto kaufe, wenn ich eine Beförderung bekomme, das alles kostet mich was. Und manchmal muss man dafür kämpfen und manchmal tut es sehr weh. Manchmal bedeutet das finanzielle Schmerzen, manchmal bedeutet es emotionale Schmerzen, Beziehungsschmerzen, körperliche Schmerzen. Das ist der Preis für Wachstum und für Weiterkommen. Und es gibt auch keinen Glauben, in dem wir weiterkommen, ohne Zweifel, ohne Widerstand. Und für die, die zu ihren Überzeugungen, in dem Fall zu Glaubensüberzeugungen stehen, kommt es dann häufig noch schlimmer. Nehemia betet, er wünscht sich, es hört auf, es hört nicht auf. Plötzlich haben die beiden, Sanballat und Tobia, noch ganz, ganz, ganz viele motiviert, mit gegen sie zu sein. Und die Aufzählung hier steht für alle Himmelsrichtungen. Plötzlich ist die Stadt und dieses Projekt umzingelt von Feinden. Und was haben sie vor? Sie wollen Verwirrung stiften. Mehr durften sie nicht tun. Das Projekt fand statt unter der Leitung und mit der Erlaubnis des Königs. Sie haben nichts Unrechtes getan. Also Verwirrung stiften. Und um das auszuhalten, braucht es einen Plan, braucht es die Berufung, braucht es ein gemeinsames Ziel und braucht es die Überzeugung, dass die gütige Hand des lebendigen Gottes über uns ist und es sein Projekt ist und er Gelingen schenken wird. Sonst geben wir auf unterwegs. Es gibt auch hier in der Stadt Menschen, die das Ziel haben, mit allen Mitteln zu verhindern, dass lebendige Kirchen mit biblisch-evangelischen Überzeugungen entstehen. Und Ängste, Verwirrung durch Gerüchte, durch komische Fragen sind die größte Gefahr für eine Kirche, besonders für eine junge Kirche. Da kann unsere Vision verloren gehen, da können unsere Werte schwammig werden, da kann Uneinigkeit entstehen. Und um alles das zu erhalten, können wir bei Nehemia lernen, es ist wichtig zu beten und das Projekt zu verteidigen, die Baustelle abzusichern und Etappensiege wahrzunehmen und zu feiern, beten und arbeiten. Hier wird berichtet, die Mauer ist, ich würde sagen, na, die ist ja erst halb hoch. Nein, die Mauer ist schon halb hoch und geschlossen. Das ist ein riesiger Fortschritt. Und wir können und die konnten und wir können den lebendigen Gott dabei beobachten, wie er handelt und ihn so kennenlernen. Unsere Gottesdienste, Kleingruppen, neue Leute, interessierte Menschen, Verstärkung im Team, finanzielle Versorgung, Partnergemeinden, Beziehungen in der Stadt, das Gottesprojekt mittendrin wächst. Zwar erst so hoch, aber wir können Gott dabei beobachten, wie er etwas tut. Es ist schon was sichtbar und das gilt es zu umbeten und zu schützen und zu verteidigen. Martin Luther, der Reformator, hat gesagt, bete, als würde alles Arbeiten nichts nützen und arbeite, als würde alles Beten nichts nützen. Das ist realistisch Glauben. Das ist realistisch Glauben. Wir haben seit einiger Zeit eine Wii. Und um bei manchen Spielen das nächste Level zu erreichen, muss man einfach einen gewissen Weg zurücklegen und die Kämpfe annehmen, die unterwegs auf einen zukommen. Es gibt keine Abkürzung. auch wenn wir sie gerne hätten, auch wenn wir gerne ständig nach Erfolg, nach Reichtum, nach Bequemlichkeit, nach Gesundheit, nach Beliebtheit schielen und suchen, möglichst widerstandslos und schmerzfrei durchs Leben zu gehen. Als Jesus Christus, der Sohn Gottes, vor 2000 Jahren auf der Erde gelebt hat, war es genau das, was der Teufel in einer persönlichen Begegnung mit Gott Jesus einflüstern wollte. Wenn du mich anbetest, kann ich dir eine Abkürzung anbieten. Dann geht es ohne Leiden, ohne Kreuzigung, ohne Schmerzen. Du kannst dir das alles sparen, wenn du mich anbetest. Abkürzungen, bequeme Wege, Wohlstand und Gesundheit sind Lügen, die uns der Teufel ins Ohr flüstert. Wir sollen uns darauf verlassen, um nicht auf Gott zu vertrauen. Wem oder was vertrauen wir? Wohin fließt unsere Energie, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, unsere Prioritäten? Das ist es, was wir anbeten. Das ist unser Gott. Lass uns noch mal kurz Jesus anschauen. Gott wurde Mensch. Was hat er erlebt? Hauptsächlich Schmerzen. Sein ganzes Leben. Nächste Woche feiern wir Karfreitag. Den Tag der Schmerzen. Es gibt kein Ostern, keine Auferstehung, ohne die Schmerzen der Kreuzigung und ohne den Tod. Jesus hat noch viel mehr für die Menschen getan als Nehemia, der dieses Projekt geleitet hat. Und er hat es erlebt und durchlebt. Körperliche Schmerzen, weil er gefoltert wurde, weil er gekreuzigt wurde. Todeskampf, weil er den Tod gestorben ist, den wir Menschen verdient haben. Gott hat sich von ihm abgewandt, weil der Papa Gott hat, um uns zu retten, sich von Jesus abgewandt, weil er eklig war, weil er die ganze Schuld der Welt auf sich hatte. Aus Liebe. Beziehungsschmerzen, emotionale Schmerzen. Er wurde verraten von seinen Freunden, verstoßen von seiner Familie, verspottet, ausgelacht. Er hat den Preis bezahlt, den wir nicht bezahlen können und auch nicht bezahlen brauchen. Er wurde verurteilt und hat das auf sich genommen, was wir verbockt haben, ohne dass er auch nur einmal schuldig geworden ist. Ohne Schmerzen kein Fortschritt, ohne Karfreitag kein Ostern, ohne Sterben keine Auferstehung. Und ohne die Schmerzen und die Tränen, die Jesus erlitten und geweint hat, gibt es kein ewiges Zuhause, wo es keine Schmerzen mehr gibt und wo Jesus selbst kommen wird, um uns alle unsere Tränen abzuwischen. Das gehört zusammen. Und wer mit Jesus lebt, wer Gott vertraut, wer seine Identität, sein Leben in ihm gefunden hat und auf ihn baut, ja, der bekommt Liebe und Annahme und Vergebung und Zuhause. Aber dieses in Jesus sein heißt auch, für ihn oder mit ihm manchmal leiden zu müssen. Und dafür gibt es keine Abkürzung. Und das ist nicht populär, aber das ist die Wahrheit. Und gleichzeitig gibt es nichts Besseres, weil es bereits entschieden ist. Und es muss keine Abkürzung geben, weil Gott an der Seite steht und sagt, ihr braucht euch davor nicht zu fürchten. Und diesen Gott beten wir an. Es ist sein Projekt. Und das ist das, was Nehemia den Leuten damals gesagt hat. Wo die Szene seit 140 Jahren von Angst und von Verunsicherung geprägt war. Und wisst ihr, was mich ermutigt, weiter zu machen, weiter Gott zu vertrauen, weiter dabei zu sein? Die lange Liste, die wir uns letztes Mal angeguckt haben, in Kapitel 3, Name an Name an Name an Name, Familien, Künstler, Oberschicht, Unterschicht, die zusammen, Menschen, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen und mit anzupacken und dann den Fortschritt beobachten können. Mitarbeiter. In diesen Tagen von Jerusalem hat die Veränderung der ganzen Stadt angefangen. Wir werden in ein paar Wochen eine Liste sehen, später im Kapitel in dem Buch Nehemia, eine Aufzählung von Menschen, die durch die Begegnung in der Stadt, nachdem sie zurückgezogen waren nach Jerusalem, verändert wurden. Schuld wurde vergeben, Erneuerung ist geschehen, Heilung haben sie erfahren, Begegnung, Beziehungen sind gewachsen. Und dass das stattfand und dass das möglich war, liegt darin begründet, dass die Menschen hier, die hier aufgezählt sind, bereit waren, mit anzupacken und auch dafür zu leiden. Und alles, was du nach Feierabend investierst, vorbereitest, Kinderzeit, Kleingruppe, Musik, was auch immer und was manchmal vielleicht Mühe macht, legt jetzt die Basis dafür, dass hier in der Stadt was passieren wird, dass Menschen Gott begegnen können. Gott wurde in der Stadt, in Jerusalem, wieder angebetet und das ist das Ziel auch für uns. Und du wirst bei mittendrin keine Einladung zur Bequemlichkeit bekommen, aber zum lebendigen Gott, zu Jesus. Vielleicht weißt du selbst, ich habe an vielen anderen Stellen vorher ausprobiert und mein Herz ist nicht ruhig geworden, bis ich ein Zuhause bei Gott gefunden hatte. Und wir vertrauen hier nicht irgendjemandem, der irgendwas verlangt und es selbst nicht gemacht hat, sondern wir bekommen eine Einladung von Gott, der sich selbst für uns geopfert hat und alles von uns, Schmerzen, alles übernommen hat, damit wir den Sieg bekommen können, der Tod bekommen hat, damit wir Ewigkeit bekommen können, der einsam geworden ist, damit wir Beziehung bekommen können, der sich für uns geopfert hat. Und ich lade dich ein, so wie Nehemia, diesem Gott zu vertrauen, diesem Jesus zu vertrauen. Und da gibt es nur für ihn oder gegen ihn, im Team dabei sein oder in der Opposition. Tobia ging sogar regelmäßig zur Kirche. Im Herzen war er ein Gegner. Unsere Anbetung heute legt die Basis für die Anbetung Gottes hier. Und für die Zukunft. Unsere Einstellung, unser Engagement ist das Fundament, auf dem Gott bauen möchte. Ein Schmerz, der durch Glauben kommt, ich möchte euch eine Bibelstelle zum Abschluss vorlesen, ein Schmerz, der durch Glauben kommt, ist ein Schmerz mit einer Absicht. Er bringt Menschen weiter, er verändert. Petrus im Neuen Testament, ziemlich am Ende, hat einen Brief geschrieben, und er schreibt darin, nachdem er einiges selbst erlebt hat, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass es euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Also da kommt noch was. Was alles aufwiegt, was vorher vielleicht irgendwie Mühe gemacht hat. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, Christen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wenn wir wachsen wollen als Kirche in die Tiefe und auch in die Breite, in die Größe, dann geht das nicht ohne Schmerzen. Wenn du persönlich wachsen willst, dann geht das nicht ohne Schmerzen und ohne Verzicht manchmal. Aber so will Gott durch uns Weichen für die Zukunft, für unser Leben und hier in Potsdam legen. Und deswegen heißt es zum Schluss, fürchtet euch nicht davor. Denkt an den Herrn. Denkt an Gott und denkt daran, dass die gütige Hand des lebendigen Gottes über unserem Leben ist und dass er uns Gelingen schenken wird. Und dann lasst uns beten und anfangen oder weitermachen und verteidigen und einladen und diskutieren und Etappensiege feiern, wo wir beobachten, dass was passiert.